Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Archäologie News, heute für den Februar 2022. Wie immer, wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben da, folgt dem Kanal und jetzt ganz viel Spaß mit den News. Schauen wir mal als erstes nach Ägypten. Dort wurden nämlich mehr als 18.000 beschriftete Tontafeln gefunden. Eine krasse Menge, wie man sich vorstellen kann. Und zwar in der antiken Stadt Atribis, ca. 200 Kilometer nördlich von Luxor. Und ja, bei diesen beschrifteten Tontafeln handelt es sich eben um sogenannte Ostraka. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und darauf wurden Geschäftsrechenlisten geschrieben, Läden, die Lebensmittel verkauft haben, wurden genannt. Und so das, ja, was am meisten die Runde gemacht hat, als uns diese Nachricht ereilt hat, war, dass eben ganz viele Scherben einer Schule zugeordnet werden konnten. Und ja, das Lustige dabei eben auch, viele Strafaufgaben der Schüler konnten so ermittelt werden. Unter anderem werden dann aber auch Rechenaufgaben genannt, Alphabetsübungen, ein sogenanntes Vogelalphabet, wo praktisch jeder Buchstabe durch den Namen eines Vogels angegeben wurde, der eben dementsprechend mit jeweiligen Buchstaben beginnt. Und ja, also simple Grammatikaufgaben auch, aber eben auch Monatslisten, Schülerlisten und dergleichen. Das Spannende noch ist das, also, oder das Große eben, dass 80% dieser Tafeln in Demotisch verfasst sind. Es ist die gängige Verwaltungsschrift oder Sprache zu der Zeit eben, die um ca. 600 vor Christus in Ägypten nachgewiesen werden kann. Also ist in ptolemäische und römische Zeit zu datieren. Und am zweithäufigsten sind Täfelchen oder Scherben mit griechischer Schrift. Aber was wohl eben auch gefunden wurde und sehr selten ist, sind Tafeln mit arabischen Schriftzeichen. Und jetzt muss ich ganz kurz nachschauen. Arabisch und Koptisch. Genau, und daneben eben auch noch Hieratisch und Hieroglyphisch. Ja, aber eben dieses Koptisch und Arabisch ist wohl sehr, sehr selten. Und ja, schön, dass man das hier gefunden hat. Mit diesen 18.000 Scherben ist man jetzt aber dennoch nicht auf Platz 1 in Ägypten. Das Ganze konnte eben, ich meine, in der Nähe vom Tal der Könige schon mal nachgewiesen werden in einer sehr, sehr, sehr großen Menge. Und wir sind praktisch jetzt hier mit diesem Konvolut an über 18.000 Scherben auf Platz 2. Ne? Mal schauen, vielleicht kann das irgendwann noch von Platz 1 abgelöst werden. Aber ja, ein sehr, sehr spannender Fund. Gibt auch lauter Videos dazu, auch zu der Grabung gibt es 3D-Modelle. Ihr wisst es, der Link ist wie immer verlinkt. Klickt drauf, lest euch das Ganze durch oder schaut es euch an. Ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, schauen wir mal ein bisschen weiter nach Abu Dhabi, denn dort wurden jetzt die bisher ältesten bekannten Gebäudereste ausgegraben, der gesamten Vereinigten Arabischen Emirate und der Region, die ca. 8500 Jahre alt sind und somit 500 Jahre älter als die ältesten bisher oder zuvor angenommenen Gebäude. Und ja, wir befinden uns hier im Neolithikum. Und das Spannende hieran ist jetzt, wo man so ein bisschen umdenken muss. Man hat nämlich zuvor gedacht, dass diese neolithischen Siedlungen im Zuge der Seehandelswege dann aufgekommen sind, floriert sind. Aber durch diese Neudatierung jetzt beginnt dieser Siedlungsboom bzw. ja, das Siedeln hier eben vor dem Seehandel. Und ja, jetzt kann das dafür eben nicht mehr der Auslöser gewesen sein. Und man geht jetzt einfach davon aus, dass die Umweltbedingungen mal wieder ausschlaggebend waren, was ja auch irgendwie, denke ich mal, keine verkehrte Annahme ist. Ne? Und gepaart dann natürlich mit Wirtschaftswegen, Handel und so weiter. Aber dann kommt erst eben der Seehandel hinzu. Und ja, wie konnte das Ganze jetzt datiert werden? Wir haben auch hier, wie so oft, Holzkohlefragmente, die dann mit der C14-Methode bestimmt werden konnten. Und jetzt haben wir das Ergebnis. Von Abu Dhabi aus kommen wir jetzt mal ins mittelalterliche Europa und beschäftigen uns mit der Pest. Denn neue Studien haben gezeigt, dass die Pest laut den Überschriften weniger tödlich als bisher gedacht war. Stimmt vielleicht nur so halbbedingt, klar, also der Pesterreger an sich war sehr tödlich, aber die Ausbreitung war wohl deutlich geringer, als man dachte. Also es war nicht alles hart betroffen, sondern nur eben ein bestimmter Teil Europas, und da gab es eben gravierende Unterschiede, je nachdem, wo man sich befunden hat. Und diese ganze Studie stützt sich jetzt eben auf Pollenanalysen. Was man natürlich davor schon hatte, sind schriftliche Analysen, was Sterbefälle und sowas angeht. Und da sieht man schon so ein bisschen einen Unterschied. Und klar kann man auch irgendwie Blütephasen in einem Bereich auch archäologisch nachweisen im Vergleich eben zu anderen Gebieten. So, zurück zu den Pollen. Wir haben bei dieser Studie Pollenproben aus 19 verschiedenen Ländern, insgesamt 261 verschiedene Orte, an denen Pollen entnommen wurden. Insgesamt sind es, glaube ich, 1634, auf jeden Fall über 1500 Pollenproben, die dort untersucht wurden. Jetzt fragt man sich vielleicht, wieso Pollen, wieso könnte das darüber Aufschluss geben? In dieser Pollenanalyse sehen wir dann natürlich, wie hat sich die Landschaft verändert und vor allem die landwirtschaftliche Nutzung der Gebiete. Also was wurde angebaut, was wurde nicht mehr angebaut? Und man hat, also die Pest war ja 13, also der Schwarze Tod, nur nochmal um das einhaken zu können, ist 1347 bis 1352. Und diese Pollenproben untersuchen jetzt einen Zeitraum von 1250 bis 1450. Ne? Also ein bisschen davor, ein bisschen danach, um das Ganze ein bisschen fassen zu können. Und ja, was man da rausgefunden hat, deckt sich ganz gut mit den Ergebnissen aus anderen Untersuchungen, wie zum Beispiel die Schriftquellen. Und zwar, dass zum Beispiel Frankreich, Griechenland, Mittelitalien, Südwestdeutschland und auch Skandinavien deutlich unter der Pest gelitten haben. Aber dann so, ja, Osteuropa, weite Teile Osteuropas oder auch Irland, da ja nicht wirklich betroffen waren und man eben auch in Böhmen ja so eine Art, ja, Blütephase dann eben nachweisen kann, was ja wahrscheinlich eben damit zu tun hat, dass man dort verschont geblieben ist in den weiten Teilen von der Pest. Finde ich mega spannendes Ergebnis, vor allem schön, dass man da verschiedene Forschungsansätze hat, um dann ja dieses große ganze Phänomen der Pest besser greifbar zu machen. Und klar, irgendwie Pest sagt einem ja auch schon seit der Kindheit irgendwie was, ne? Jeder weiß irgendwie, dass da im Mittelalter diese große Pest war. Und wird auch in den Medien natürlich immer da gezeigt mit dieser wahnsinnig großen Pandemie, was eben alle dahin gerafft hat, was, wie gesagt, in gewisser Weise auch stimmt, aber eben, und das finde ich ist das Spannende, nicht überall. Und ja, wer das eben nachlesen möchte, kann es auch hier wieder tun. Link findet ihr in der Beschreibung. So, vom Mittelalter begeben wir uns jetzt ganz logisch zurück in die Frühbronzezeit, und zwar nach Niederösterreich, Bezirk St. Pölten, Gräberfeld Franzhausen I, einem der größten bronzezeitlichen Gräberfelder Europas. Und ja, es geht mal wieder um Geschlechterbestimmung, was ja in den letzten Jahren, sag ich mal, auch viel, viel stärker auch in den Fokus der Forschung gerückt ist und auch die Möglichkeiten und Methoden, die man hat, da deutlich ausgeweitet wurden. Und zwar geht es um Geschlechterbestimmung von Kindern. Das ist immer mit einer großen Schwierigkeit verbunden. Ich kenne es selber aus dem Studium, vor allem wenn man dann Altgrabungen hat, Beziehungsweise eben ja auch moderne Grabung, wo diese Methode noch nicht angewendet wurde, weil man die Geschlechter eigentlich erst nach der Pubertät bestimmen kann, weil da das Skelett dann eben ausgebildet ist. Und wie so oft kommen uns jetzt die Zähne zugute. Zähne sind immer wichtig. Ich sage es auch in den Streams immer, passt auf eure Zähne auf. Die sind archäologisch von großer Relevanz. So, das Verfahren an sich erkläre ich jetzt nicht. Das ist mega kompliziert, finde ich zumindest. Aber es geht um die Peptide im Zahnschmelz. Und daran kann man das dann irgendwie festmachen. Ich denke, das reicht, um das Ganze zu verstehen. Und zu diesem Gräberfeld eben noch ganz kurz. Also wir haben, das ist belegt von 2200 vor Christus bis 1600 vor Christus. Und wir haben jetzt hier 70 Kinderskelette im Alter von unter 12 Jahren dem jeweiligen Geschlecht zuordnen können. Und das Ergebnis davon ist auch, dass nicht jedes Individuum seines Geschlechts nach typisch bestattet wurde. Vielleicht ein bisschen wirr ausgedrückt, aber ich will ja alles richtig machen. Also es gibt, sieht man eben dort auch auf den Bildern, zum Beispiel ein Mädchen, was bestattet ist, wie es typisch für ein männliches Individuum wäre. Und insgesamt kann man für dieses Gräberfeld sagen, dass ca. 2-4% nicht der Norm nach bestattet worden sind und vor allem Frauen. Also in diesen 2-4% sind es vor allem Frauen, die wie Männer bestattet wurden. Es hat hier auch was mit der Kopfausrichtung und Hockerlage zu tun. Und wie man das Ganze jetzt interpretiert, da denke ich mal, scheiden sich dann so ein bisschen die Geister. Man könnte auch sagen, dünnes Eis. Ne? Es wird zumindest jetzt in dem Artikel, den ich gelesen habe, wird gesagt, dass Frauen im oder weibliche Individuen, die bei der Geburt als geschlechtsmäßig klar weiblich waren, im Laufe ihres Lebens da noch einen Wandel durchleben können, wie sie sich halt identifizieren. Was sich ja, denke ich mal, so mit der aktuellen Gesinnung, wie man so das Ganze mit Geschlechtern sieht, ganz gut decken würde. Ich wäre da, so schön das natürlich wäre, ne, dass da jeder sich in seiner individuellen Entwicklung und Entfaltung da frei wäre, das wäre natürlich schön. Ne. Ich könnte mir aber auch andere Szenarien vorstellen, wo man dann zum Beispiel sagt, blödes Beispiel, zum Beispiel Familie XY, Sohn ist gestorben oder so, Tochter übernimmt diese Sohn-Männerrolle, muss Hof und Haus verwalten und ersetzt da vielleicht jemanden, wird dann auch dementsprechend behandelt. Das ist archäologisch genauso nachweisbar wie sie hat sich in freien Stücken dazu entschieden, sich als Mann zu identifizieren. Ich denke, klar, wir können es nicht sagen. Ne? Es kann das eine sein, es kann das andere sein. Das Wichtige ist, dass man da mit einer gewissen Vorsicht rangeht und da nicht überinterpretiert. Ja? Weil das passiert relativ viel oft. Das wird dann vor allem von Leuten, die, sag ich mal, nicht in diesem Archäologiebereich drin sind, relativ viel medial auch ausgeschlachtet und eventuell falsch interpretiert oder zu viel interpretiert. Ne? Klar, Bronzezeit, Vorgeschichte ist viel, viel Theorie. Und das wäre, was heißt fatal? Also man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, wie man das Ganze betrachtet. Ihr merkt es schon, ich tue mich selber auch ein bisschen schwer, wie ich da die richtigen Worte dafür wähle. Eben, was mir wichtig ist, wenn ihr sowas lest und hört, ist, dass ihr vielleicht immer so ein bisschen auch Abstand von solchen Theorien nehmt und so ein bisschen überlegt, geht das vielleicht auch anders? Was kann man denn wirklich jetzt da nachweisen? Und letzten Endes haben wir dann wieder was, was eigentlich völlig okay ist in der Archäologie, nämlich mal zu sagen, ich weiß es nicht. Es ist, würde nicht schaden, einfach mal zu sagen, tut uns leid, wir haben einfach keine Ahnung. Faktenlage ist dies, das. Jetzt kann jeder interpretieren, aber wir persönlich wissen es nicht. Das würde oft helfen, ist aber von der Allgemeinheit eher selten gewünscht, sondern man will klare Ergebnisse, vor allem dann sowas Spektakuläres. Und ja, deshalb mein Appell, auf alles anspringen, sondern vielleicht mal so ein bisschen objektiv von außen betrachten, was sind die Fakten und dann sich selber darüber Gedanken machen. So, meine Lieben, und damit haben wir es auch schon wieder geschafft. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder bei den News mit dabei wart. Egal, ob hier podcastmäßig oder auf YouTube. Hat mich sehr gefreut. Dieses Mal bin ich vielleicht ein bisschen mehr ausschweifend geworden. Ich hoffe trotzdem, dass ihr viel Infos mitnehmen konntet. Und ja, ich freue mich auf die nächsten News. Wir werden uns mit der Endurance beschäftigen. Ein Schiffswrack wurde gefunden. Sehr, sehr spannend. Drum, ja, bleibt gespannt. Wir hören uns bald. Bis dann. Macht es gut.